ARD.
Es waren einfach zu viele. Deswegen mussten 12 von ihnen weg.
Und weil niemand sie wollte, hat man sie getötet. Die Paviane im Nürnberger Zoo.
Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir Dinge tun müssen im Artenschutz, mit denen wir uns moralisch nicht gut fühlen.
So sagt es der Zoodirektor, nachdem 12 Paviane getötet wurden, um Platz im Gehege zu schaffen.
Aber müssen wir uns wirklich daran gewöhnen? Muss das eben sein im Zoo? Oder ist ein Zoo immer Tierquälerei, wie es Tierschützer in Nürnberg in Megafone gerufen haben? Und dieses Töten von Pavianen einfach nur ein weiterer Beweis dafür.
Das ist eins unserer Themen heute bei 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde und wir diskutieren hier bei 7 Tage wach die wichtigsten Themen der letzten 7 Tage.
Denn wir sind gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Auch bei der Frage, ob sich Donald Trump oder Ursula von der Leyen mehr verbiegen musste bei der gemeinsamen Pressekonferenz zu ihrem Zolldeal, als sie sagten:
It's a good deal for everybody. This is probably the biggest deal ever reached.
It is.
It's a giant deal with lots of countries.
And it's a big deal, it's a huge deal.
Also eins scheint jedenfalls klar zu sein, wenn man auf die Reaktionen blickt. Irgendwer hat irgendwen über den Tisch gezogen bei diesem Deal. Nur wer wen und in welche Richtung?
Das alles bei 7 Tage wach. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann wäre es super, wenn ihr ihn am besten jetzt gleich abonniert in eurer App und wenn ihr uns dazu noch eine Bewertung gebt.
Dann lass uns mal zuerst über die erschossenen Paviane im Nürnberger Zoo sprechen. Mhm. Also, weil was das für Wellen geschlagen hat, ne? Es ist unglaublich. Also, es haben alle deutschen Medien darüber berichtet, wirklich alle, die ich gefunden habe. Und selbst in Österreich und in der Schweiz war das ein Thema, was in Nürnberg im Zoo passiert.
Ja, es ist ja auch eine Diskussion, zu der, würde ich mal sagen, fast jeder und jede eine Meinung hat, oder? Also, wir ja auch. Also, wollen wir, dass Zootiere getötet werden, wenn man sie nicht mehr brauchen kann? Wollen wir überhaupt Tiere in Zoos einsperren? Und wenn ja, zu welchen Bedingungen? Also, da hat ja keine Meinung.
Ja, dazu. Das stimmt, ja. Da haben wir also, auch nicht keine Meinung zu.
Wie wir gleich rausfinden werden, ja. Also, was ist passiert? Der Tiergarten Nürnberg hat in dieser Woche 12 Guinea-Paviane getötet. 10 davon wurden in ihrer Transportbox erschossen. 2 sind bei Untersuchungen, die vorab gemacht wurden, verstorben.
Bei der Narkose da, ne?
Der Tiergarten hatte das schon länger angekündigt, dass das passieren könnte, dass sie Tiere töten müssen. Denn das Gehege, was die haben, ist nur für maximal 25 Paviane ausgelegt. De facto haben aber über 40 Paviane in dem Areal gelebt. Und dieses enge Zusammenleben, das hat die Tiere aggressiv gemacht. Das ging, so sagt es der Tiergarten, so nicht mehr weiter.
Ich meine, die hatten vorher versucht, diese überzähligen Tiere abzugeben an andere Zoos, so wie die das in der Vergangenheit auch gemacht hatten offenbar. Und es hatten auch erst welche Interesse. Also da gab es Zoos in England, in Österreich, in Indien. Aber alles hat sich zerschlagen. Es ist alles nichts geworden. Und deswegen wurden die Tiere dann am Ende getötet und dann andere Tiere im Zoo dann verfüttert.
Was eine große Welle der Empörung und auch handfesten Protest von Tierschützern vor dem Zoo ausgelöst hat. Also einige sind sogar in den Zoo eingedrungen, da ist dann die Polizei hinter denen her. Dann wurden der Zoodirektor und Mitarbeiter als Massenmörder beschimpft und niedergebrüllt. Also es war hochemotional.
Dann bin ich gespannt, ob das bei uns auch so hochemotional wird. Wir müssen mal eines sagen, ne? Der Zoo hat die Tiere gezüchtet. Also das sind ja nicht nur aus Versehen so viele geworden. Also klar, sie haben es mit Verhütungsmitteln versucht bei den Weibchen, als sie merkten, das wird zu groß hier, die Population. Das hat nicht geklappt, weil die Weibchen dann teilweise komplett unfruchtbar geworden sind, was der Zoo jetzt ja auch nicht wollte, weil die Art soll ja erhalten werden. Sie sollten nur temporär sich nicht fortpflanzen, aber nicht komplett unfruchtbar werden. Und teilweise haben sie die nicht vertragen, sind dann auch aggressiv geworden davon und so. Also haben sie das wieder abgesetzt mit den Verhütungsmitteln und haben die Affen sich weiter vermehren lassen. Warum? Also warum an dieser Stelle einfach so weitergemacht? Das ist ja einer der zentralen Vorwürfe auch von TierschützerInnen jetzt, auch der von Paulina Kuhn vom Deutschen Tierschutzbund. Die hat dem RBB ein Interview gegeben und hat da zum Beispiel Folgendes gesagt.
Der Zoo hat sich aber trotz allem weiter dafür entschieden, die Tiere weiter zu züchten, ohne zum Beispiel auf Gehegeerweiterungen zu bauen.
Ja, dazu gibt es, glaube ich, 2 Antworten. Also erstens war eine Gehegeerweiterung gar nicht möglich, ohne anderen bedrohten Arten den Raum wegzunehmen. Also es war einfach kein Platz. Und eine Gehegeerweiterung würde ja irgendwann auch wieder an Grenzen stoßen. Also das war offenbar keine Option. Und zweitens, warum sie die weiterzüchten, obwohl sie wissen, dass sie auf Dauer gar nicht genug Platz haben. Dazu hat der Direktor vom Tiergarten Nürnberg, Dag Enke, im Bayerischen Rundfunk was ganz Interessantes gesagt, wie ich finde.
Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir Dinge tun müssen im Artenschutz, mit denen wir uns moralisch nicht gut fühlen. Wir haben einen gesetzlichen Auftrag. Wir sind verpflichtet, als Zoo Arten zu erhalten. Wir müssen die managen, wir müssen die über Generationen erhalten und die Mortalität ist die entscheidende Stellschraube für stabile Populationen.
Also, er meint, der Zoo ist verpflichtet, die Art zu erhalten durch Züchtung. Mhm. Je geringer bei den Züchtungen die Mortalität wird, also die Sterblichkeitsrate, desto größer ist der Erfolg zur Arterhaltung. Aber desto wahrscheinlicher ist eben auch die Gefahr, dass man dann wieder Tiere töten muss, was sich auch für den Zoodirektor dann unmoralisch anfühlt.
Also es kann ja sein, dass das aus zoologischer Sicht jetzt so theoretisch erstmal richtig ist, aber es ist doch auch total irre. Also du züchtest Tiere, um die Art zu erhalten, du wilderst sie aber nicht aus und erweiterst auch nicht deren Lebensraum in diesem Gehege, sondern du pflegst gewissermaßen ja nur den Genpool und die Tiere, die dabei entstehen, die du nicht unterbringen kannst, die tötest du dann eben wieder?
Aber ich meine, wenn wir möchten, dass Zoos sich um die Arterhaltung kümmern, dann geht es in Einzelfällen wohl eben nicht anders. Ja, es ist ja auch nicht so, dass die Zoos auf dieser Welt jetzt täglich und ohne drüber nachzudenken Tiere töten würden, weil sie irgendwie zu viel werden oder so. Außerdem wurden die erschossenen Affen dann ja auch wieder an andere Zootiere verfüttert. Also es geht quasi einen natürlichen Weg.
Weiß ich nicht. Du kannst doch nicht Tiere züchten zum Zweck der Arterhaltung und dir dann auf halber Strecke überlegen, nee, doch nicht, wir nehmen das Tier jetzt für was anderes, oder? Also ethisch finden zum Beispiel Tierschützerinnen wie Paulina Kuhn das total fragwürdig.
Nur weil ich dann einen Zweck schaffe, diese Tiere zu verfüttern, war das ja nicht die primäre Zweckbestimmung von dem Tier.
Meine Herren, okay, aber ich meine, da wird das Tier in absoluten Ausnahmefällen eben einem anderen Zweck zugeführt. Also ich finde das ein bisschen kleinkariert, ehrlich gesagt. Wie gesagt, wenn du das strukturell und regelmäßig machen
aber würdest. Aber der Direktor von Nürnberg hat schon gesagt, dass sie das nächstes Jahr wieder machen müssen, aller Voraussicht
bei
nach.
Aber dann betrifft das jetzt einen Tiergarten bei einer Art, also bei diesem Guinea-Pavian. Und warte mal, bevor du mich jetzt wieder unterbrichst, auch in anderen Zoos werden immer wieder mal Tiere aus verschiedenen Gründen getötet und verfüttert, aber in der Regel passiert das eben nicht. Also das ist nicht das System, das ist eine Abweichung vom System. Das kann passieren. Hm. Also wenn man das so hart kritisiert, dann muss man sich ja am Ende wirklich die Frage stellen, will man überhaupt Zoos? Also beziehungsweise will man, dass Zoos auf diese Weise zur Arterhaltung überhaupt beitragen?
In begrenzten Räumen ist Tierquälerei. Die hohen Ansprüche an ihren natürlichen Lebensraum können in Zoos niemals erfüllt werden.
So hat es eine Demonstrantin vor dem Tiergarten Nürnberg durch das Megafon gesagt in einer Reportage vom Bayerischen Rundfunk. Und ich sage dir, ich gehe mit. Ich habe so viel drüber nachgedacht, weg mit den Zoos. Ohne Qual. Also meine ich jetzt auch nicht populistisch oder irgendwie aus einer Laune heraus. Wilde Tiere hinter Gittersperren für unser Vergnügen. Ja, wir haben das irgendwie Jahrzehnte und Jahrhunderte gemacht, aber mir erscheint das nicht mehr zeitgemäß. Man schmeißt so viele Normen und Sachen über Bord und entwickelt sich weiter gesellschaftlich und so. Und die Zoos, da hält man so dran fest. Weißt du, was diese Tierschutzorganisationen dem Tiergarten noch vorwerfen, warum das alles so gekommen ist? Und da musste ich sofort an Berlin denken, wo ja als auch immer mal wieder ein Run auf Zoos gibt, wenn Nachwuchs da ist. Und diese Tierschutzorganisationen sagen, dass so für kleine, süße Pavian-Babys einfach mehr Leute in den Zoo kommen. Das ist immer so, Nachwuchs zieht total, können wir hier in Berlin ein Lied von singen. Und deswegen der Zoo das alles in Kauf genommen, aus kommerziellen Interessen.
Also das ist ja wirklich eine reine Unterstellung. Da gibt's, also soweit ich das jetzt verfolgt habe in der Debatte, gibt es auch gar keinen einzigen Beweis dafür, dass das so ist. Aber irgendwann wird diese Diskussion ja dann auch grundsätzlich. Also wenn du jetzt sagst, gar keine Zoos mehr. Ich meine, moderne Zoos sind ja, weil du Vergnügen sagst, sind ja auch Orte, an denen Kinder lernen und Menschen überhaupt lernen, einen Bezug zu Tieren aufzubauen. Also es ist ja was völlig anderes, die in echt zu sehen, als nur im Fernsehen. Ja, das ist eine Aufgabe, die der Zoo da hat.
Dann sollen die meinetwegen Tiere halten, die es hier auch gibt und die man so relativ einfach halten kann oder wieder auswildern oder weitergeben kann, wenn das zu viele werden. Wenn es dir darum geht, dass Leute da irgendwie ein Verhältnis zu Tieren aufbauen, die sonst vielleicht in der Stadt oder so da kein Verhältnis haben. Was ist ich, dann sollen die da Katzen haben oder Mäuse oder Kühe oder Ziegen. Da gibt es ja auch schon eine Menge zu gucken. Also da können Kinder dann ein Verhältnis zu Tieren aufbauen. Also ich nehme das so wahr, dass das so hauptsächlich so dem dem Entertainment der Menschen dient, auch wenn da immer Artenschutz und Naturschutz drüber steht. Am Ende ist es Unterhaltung, so wie ins Kino gehen oder ins Theater gehen oder so und Affen züchten und dann erschießen, damit zwischendurch die Menschen Vergnügen mit denen haben. Das kann einfach nicht richtig sein.
Also ich glaube, ich darf verraten an dieser Stelle, dass du kein Veganer bist.
Wieso willst du jetzt
persönlich? Naja, come on, es ist doch wirklich ein bisschen bigott bei dieser Debatte, dass einem die Paviane so nahe gehen, während wir die Lebensbedingungen von Tieren, die zu unserem Nutzen andere Dinge tun, die meiste Zeit verdrängen oder im schlimmsten Fall einfach uns völlig egal sind. Also man müsste sich ja mal fragen, welche Haltung haben wir denn grundsätzlich eigentlich zu Tieren?
Ist das nicht ein bisschen Whataboutism, was du machst? Also das heißt ja, dass jeder, der Käse isst oder Lederschuhe trägt, der soll bei den Affen mal ganz ruhig sein? Also findest du nicht, dass vielleicht das Gegenteil der Fall ist? Also gerade weil vielen der Tod von so einem Primaten emotional näher geht, weil man sich damit offenbar besser verbinden kann als, was weiß ich, mit einer Maus, die stirbt, um einen neuen Lippenstift im Labor zu testen. Gerade deswegen ist das wichtig, das so öffentlich zu machen und darüber zu debattieren, weil das nämlich am Ende Leute für genau diese Frage, die du stellst, sensibilisiert. Welche Haltung haben wir zu Tieren?
Naja, die Tierschützer verklagen jetzt übrigens den Zoo, ne? Hast du gesehen?
Ja, also zwei Tierschutzorganisationen, glaube ich, gemeinsam. Die hatten diese Klage aber schon geschrieben, ne? Weil der Zoo hatte das ja auch im Vorfeld schon angekündigt. Die Debatte gibt es ja in Nürnberg schon länger, die ist nur jetzt so rübergeschwappt. Die haben diese Klage dann, glaube ich, einfach nur aktualisiert und abgeschickt. Und das wird wirklich interessant, findest du nicht? Weil ein Wirbeltier ohne Grund zu töten ist strafbar. Das ist eine Straftat.
Und Gehege zu klein und Affen geht schlecht, das ist kein Grund, oder was?
Das müssen jetzt die Gerichte dann klären, aber es könnte beispielhaft sein für das, wie im Zoo mit Tieren umgegangen wird und werden muss, was diese Gerichte da entscheiden. Mhm. Seit April fuchtelt Donald Trump nun schon mit seinem Zollschwert in der Weltwirtschaft herum. In den letzten Wochen lag sein Fokus dabei auf dem Handel mit der Europäischen Union.
Der Streit hatte sich am Ende gefährlich zugespitzt mit Zollandrohungen in den verschiedensten Höhen, die dann teilweise eingesetzt, teilweise verschoben, wieder gesenkt, angehoben wurden. Streit gab es auch in der EU über die Konsequenzen, die das Gefuchtel haben sollte. Hart bleiben und Kontra geben oder lieber schnell einen Deal machen.
In dieser Woche kam dann die Nachricht, es gibt einen Deal zwischen der EU und den USA. Schnell eingelocht, kann man sagen, auf einem privaten Golfplatz, der Trump gehört oder der Trump-Familie gehört in Schottland.
Donald Trump und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen waren sich bei der zugehörigen Pressekonferenz einig, dass dieser Deal, den ihre Gesandtschaften da ausgehandelt haben, dass der alles andere als klein ist.
We've reached a deal. It's a good deal for everybody, I believe. This is probably the biggest deal ever reached.
It is.
It's a giant deal with lots of countries.
And it's a big deal. It's a huge deal. It's a huge deal.
Yeah.
So again, congratulations and many thanks.
Thank you very much.
Thank you.
Oh, es ist wirklich, man kann es sich kaum anhören. Nee, also man kann es zusammenfassen, es ist big, es ist huge, danke, bitte.
Ja.
Also, aber jetzt, wo sich langsam, sag ich mal, die Grashalme auf dem Golfplatz wieder aufrichten, ja, stellt sich doch die Frage, so, jetzt mal dieses ganze Trump-Gelaber beiseite, für wen oder was war denn nun gut dieser Deal? Hat irgendwer überhaupt gewonnen und wie klar ist dieser Deal eigentlich wirklich?
Vielleicht mal kurz zu den groben Umrissen von diesem Deal, weil die sind ja schnell erzählt. Mhm. Es gibt auf Waren aus der EU in die USA einen Basiszoll von 15% auf alles.
Auch auf Tiernahrung.
Soweit ich weiß auch, ja.
Krass.
Ich weiß. Aber es gibt tatsächlich Ausnahmen. Also Stahl zum Beispiel, auf Stahl werden glatte 50% fällig, Aluminium auch. Und die Branche ist jetzt maximal enttäuscht und sieht sich schon mal jetzt als Verlierer. Denn da bleibt es jetzt einfach bei diesen Strafzöllen, die Trump ja einseitig ausgerufen hat.
Na, Trump hat ja versprochen, die heimischen Industrien zu stärken. Das ist ja so sein Credo. Oder die Arbeit halt wieder nach Hause zu holen, sozusagen, die da gemacht wird. Deswegen will er Fremdstahl einfach schön teuer machen, damit dann zu Hause wieder mehr Stahl produziert wird. Ne? Ich habe von einem Kupferbillionär übrigens gelesen, der sagt, super diese Zölle, beste Idee, weil auch auf Kupfer die Zölle und so. Und er will jetzt erstmal eine neue Kupfermine in den USA aufmachen.
Du, wer kann? Dann gibt es verschiedene Produkte, um jetzt mal wieder zum Deal zurückzukommen, wo gar kein Zoll drauf ist. Also manche Agrarsachen zum Beispiel, Flugzeugteile, bestimmte Chemikalien offenbar, strategische Güter heißt das dann. Und Teil dieses Big und Huge Deals ist auch noch, die EU verpflichtet sich den USA für 750 Milliarden Dollar fossile Energieträger abzukaufen und dann kommen noch 600 Milliarden US-Dollar Investitionen von EU-Unternehmen in die USA obendrauf.
Also J.D. Vance hat nach dem Deal, also nachdem das dann abgeschlossen war, gepostet, also der Vizepräsident, Jetzt werden die Zeitungen wahrscheinlich schreiben, dass Trump nur 99,9% seiner Forderungen durchbekommen hätte. Ja,
also ich meine, muss ich schon sagen, es sieht nach einem super Deal aus, den die EU dafür die USA ausgehandelt hat. Also einer der amerikanischen Handelsbeauftragten, der konnte sich im Interview auch kaum wieder einkriegen.
Sie werden unsere amerikanischen Autostandards akzeptieren und auch ihre Zölle für Industrie- und Landwirtschaftsgüter aus den USA senken. Wir aber behalten unsere 15% Abgaben auf die meisten Einfuhren aus Europa. So machen wir Boden gut, senken unser Warenhandelsdefizit und steigern sogar die US-Exporte in die EU.
Jameson Greer ist das und er hat auch noch in dem Interview gesagt, dass wohl bald jeder Europäer ein amerikanisches Auto fahren wird. Also ein bisschen gescherzt. Mhm. Aber hier in Deutschland fallen die Reaktionen auf diesen Deal etwas verhalten aus, sag ich mal.
Mehr war offensichtlich angesichts der Ausgangslage, die wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika hatten, nicht zu erreichen. Das heißt jetzt im Klartext, die deutsche Wirtschaft wird erheblichen Schaden nehmen.
Also wenn der Kanzler Merz sagt, die deutsche Wirtschaft wird erheblichen Schaden nehmen, das ist ja, also ich meine...
Katharina Reichel, Wirtschaftsministerin, hat ja auch gesagt, das ist ein Warnschuss vor den Bug gewesen, diese Verhandlung. Ne? Die EU habe aus einer Position der Schwäche heraus verhandelt, so hat sie
fast,
das gesagt.
Fast wortgleich übrigens mit Emmanuel Macron, ne? Der nach dem Deal ja erstmal gar nichts gesagt hat, dann hat er sich 2 Tage später in seinem Kabinett geäußert und hat gesagt, also übersetzt aus dem Französischen, ne? Hat er gesagt, wer frei sein will, muss gefürchtet sein und die EU war nicht furchteinflößend genug. Nee, ich glaube, das kann man eins zu eins so vom Duktus her, glaube ich, nicht auf deutsche Rhetorik übersetzen.
Aber die EU war wirklich nicht furchteinflößend.
Also man muss aber auch sagen, für den französischen Präsidenten, also er ist da so ein bisschen kämpferisch auch, er sagt, das ist noch nicht das Ende vom Deal. Also er will nachverhandeln, obwohl sein Premierminister schon gesagt hat, das war ein dunkler Tag für Europa.
Naja, ich meine, Frankreich wollte ja auch viel härter rangehen an diesen ganzen Zollstreit. Ne? Das habe ich in den letzten Wochen schon gelesen. Die waren dafür, ein sogenanntes Anti-Zwangsinstrument einzusetzen, also Zulassung von US-Produkten erstmal stoppen, keine öffentlichen Aufträge an US-Unternehmen, Abgaben auf digitale Produkte, sowas. Ne? Also da gab es eine ganze Reihe von Maßnahmen, aber die Deutschen wollten nicht. Merz hat gesagt, wir brauchen einen schnellen Deal.
Warum? Also wegen der Autoindustrie, ist ja ganz klar, oder? Da standen 30% Zölle im Raum für die Autoindustrie und allein für VW, wenn du dir da mal so ein paar Zahlen anguckst, hat das jetzt schon 1,3 Milliarden Euro in den Bilanzen gekostet. Also das ganze Zolltheater, so jetzt schon, stand bei denen im letzten Geschäftsbericht. Und das wollte Merz natürlich zwingend verhindern, weil Deutschland eben so stark vom Export abhängig ist und die Autoindustrie da einfach so ein Riesending von ausmacht. Und die USA sind wichtigster Handelspartner. Also ich finde, es ist jetzt so schon nachvollziehbar, dass Merz da jetzt nicht der mit den markigen Sprüchen und der Pokerer ist.
Naja, Trump aber auf der anderen Seite schon, ne? Also und bei dem jammert ja die Autoindustrie genauso. General Motors in den USA hat auch vorgerechnet, dass bei ihnen so 1,1 Milliarden Euro nur aufs Konto von Zöllen gegangen sind. Ja, und das Beste, der neue Deal mit den 15% auf europäische Autos, ne? Das ist weniger, als die US-Autohersteller auf ihre Autos draufschlagen müssen, wenn die in Mexiko hergestellt sind. Also was macht er da?
Ja. Ursula von der Leyen auf jeden Fall, wir haben die ja schon gehört da, von dem, was sie auf der Pressekonferenz gesagt hat, hat das Ergebnis von diesem Deal, die 15%, also auf alles mit Ausnahmen, hat das damit gerechtfertigt, dass es einfach um Planungssicherheit geht für die europäische Wirtschaft. Also sozusagen so einmal ein Deal und dann wissen wir aber, womit wir arbeiten können, statt diesem ganzen Hin und Her. Das würde am Ende Jobs retten, meinte sie, und das war wohl ihre oberste Prämisse. Und wenn man sich darauf einlässt, auf diese Argumentation von von der Leyen, kann man sagen, das ist ja sehr wahrscheinlich auch jetzt erstmal gelungen.
Wir erreichen hier Zollhöhen, die wir so noch nie gesehen haben. Wir wissen, dass offenbar keine anderen Verhandlungsergebnisse möglich waren. Wir sagen also nicht, dass schlecht verhandelt wurde. Aber dies ist der Einstieg in eine neue Welthandelsordnung mit Zollhöhen, die wir so als sehr negativ empfinden.
So sieht die Sicht der Wirtschaft in Deutschland auf den Deal aus. Wolfgang Niedermark ist das vom Bundesverband der Industrie in der Tagesschau vom Montag. Eine neue Wirtschaftsordnung, also Welthandelsordnung, sagt er, sieht er da aufziehen mit diesen Zöllen.
Finde ich auch wieder plausibel, muss ich sagen. Weil dieser Basiszoll von 15%, ne, der gilt ja nur für Produkte aus Europa, die in die Vereinigten Staaten gehen. Umgekehrt gibt es den aber nicht. Das heißt, die USA dürfen munter weiter ihre Produkte bei uns ohne diesen Basiszoll einführen. Was ist das für ein Deal?
Ja.
Und dazu kommen dann diese Investitionsversprechen, die Trump ja von der Leyen auch abgenommen hat, von vielen 100 Milliarden. So, ja. Das ist ja dann Geld. Was kann man sagen, gut, wird dann da investiert, irgendwie wird auch was zurückfließen. Ja, aber es wird auf jeden Fall dann auch nicht hier investiert. Du kannst ja jeden Euro nur einmal investieren. Und dieser Deal zeigt doch dann am Ende wirklich nichts anderes, als dass die USA einfach ihre Macht ausgenutzt haben, die sie ja ganz offenbar über die EU haben, stand jetzt, weil die noch keine vernünftige Position gefunden hat. Also Orban zum Beispiel, Orban hat im ungarischen Fernsehen gesagt, das ist kein Abkommen, sondern Trump hat von der Leyen einfach zum Frühstück verspeist. Markige Worte, ja, aber in der Analyse.
Orban ätzt gegen die EU, wo er kann. Also das ist ja auch klar. Ich meine, In England, ne, gab es von der Opposition, also von den Tories, auch nur Spott über den Deal. Also vor allem von Leuten, die den Brexit befürwortet haben. So ein Berater von Boris Johnson zum Beispiel, der hat gesagt, also Ex-Premier, ne, das war ein peinliches Desaster und die Briten können froh sein jetzt, dass sie nicht mehr zu diesem Laden, zu der EU gehören.
Ja, ich meine, die Briten haben 10% rausgehandelt, ne? Keir Starmer. Also,
aber guck mal, wie beknackt das ist. Jetzt, weißt du, die Brexit-Fans feixen jetzt rum, weil sie 5% weniger draufzahlen. Weil, das ist doch irre.
Ja, aber und zahlen 5% weniger drauf.
Weißt du, was ich an dem Deal eigentlich ganz spannend finde, muss ich sagen?
Ja.
Dass der gar nicht so klar ist, wie der erstmal wirkt. Weil festgelegt hat sich die EU zwar auf die Zölle, aber die Tagesschau hat einen Brüsseler Wirtschafts-Thinktank zu diesem Deal befragt, dass die mal genau reinschauen. Bruegel heißt der Thinktank. Und einer von denen, Nicolas Portier, der sagt dazu, bei diesen riesigen Investitionsversprechen, die auch noch in dem Deal drinstehen, da sieht es anders aus mit dem Festlegen.
Hier werden teilweise einfach Absichtserklärungen abgegeben. Diese Entscheidungen, Investitionsentscheidungen, aber auch die Entscheidungen, ob man jetzt Gas kauft von den USA, sind Entscheidungen, die der Privatsektor am Ende trifft. Und hier hat man einfach gesagt, man möchte das, ohne aber jetzt wirklich zu sagen, wie das dazu kommen soll. Das heißt, im Endeffekt sind das leere Versprechungen.
Okay, das heißt, es steht da so vage drin, Trump kann zu Hause damit punkten und sagen, guck mal, was ich denen abgenommen habe an Zusagen, offenbar. Aber ob das wirklich so kommt, weiß man noch
offenbar.
Gar nicht.
Offenbar, und dazu habe ich noch eine Einschätzung von einem anderen Think Tank gelesen, Culture Perspectives, und die meinten, die EU hat sich da fein aus der Affäre gezogen und Trump einfach ein gutes Gefühl, wie du schon sagst, gutes Gefühl mitgegeben, sich aber gar nicht rechtlich gebunden, hat die EU dann auch schriftlich bestätigt. Und die von diesem Think Tank, die meinten sowieso auch, die USA könnten diese Gasexporte gar nicht stemmen. Weil sie die Kapazitäten gar nicht haben und schon laufende Verträge darüber haben mit asiatischen Ländern über Gas. Also für die war das von diesem Think Tank alles eine Nebelkerze mit diesen Investitionen. Aber schon abgefahren, ne? Wie sich Trump feiern lässt für seine Deals, die er da macht,
ich
oder?
Er tut halt so, als würde er da eine sensationelle Einigung erzwingen, die nur er, Mr. Donald Dealmaker Trump, überhaupt hinbekommen hätte. Wenn überhaupt jemand, dann der. Und jetzt mal unabhängig davon, wer da jetzt besser abgeschnitten hat, diese Einigung, diese Deals mit Großbritannien, mit der EU, mit Indien, demnächst steht ja aller Wahrscheinlichkeit noch China bevor. Das ist ja alles überhaupt erst nötig geworden, weil Trump selbst vorher alle bestehenden Vereinbarungen oder viele davon über den Haufen geworfen hat. Sonst hätte man das ja einfach so lassen können, wie es ist.
Ja, also der wirkliche Grund für dieses Herumgezolle, das scheint ja der zu sein, dass, was du vorhin schon gesagt hast, also dass Trump versprochen hat, die heimische Industrie zu stärken und mit, gegenüber der Konkurrenz aus dem Ausland. Also das sind dann eben einfach teilweise Schutzzölle. Aber zum anderen, und das hat ein Ökonom schon im Juni während dieses ganzen Zollstreits gesagt, bei Plus Minus vom SWR, Trump braucht einfach Geld.
Er hofft sich daraus erhebliche Einnahmen für den amerikanischen Staat. Und wir wissen ja auch, dass der amerikanische Staat nicht nur hoch verschuldet ist, sondern auch vor allem hohe Defizite fährt. Nicht nur wegen Donald Trumps Politik, aber auch wegen seiner Politik. Und er hat halt offiziell ausgegeben nach dem Motto, wir machen das ganz schmerzfrei für euch Amerikaner. Wir lassen die Ausländer bezahlen, indem wir Zölle erheben.
Daniel Stelter ist das. Nochmal kurz hier zu ihm. Ökonom ist er. Hat auch einen eigenen Podcast, Think Beyond the Obvious heißt der, hier im Interview, aber beim SWR.
Ja, aber es kann alles nicht aufgehen. Also Zölle erschweren den Handel und machen für Kunden einfach nur die Produkte teurer oder würgen den Handel ab. Also folge allen Ökonomen dieser Welt. Niemand sagt, ja, Zölle sind das Beste, um eine Ökonomie zu stärken. Also wenn man bei marktwirtschaftlichen Logiken bleibt, also weiß ich nicht.
Ist eh wieder aufgeschoben jetzt, ne? 7. August erst mit den Zöllen.
Ja, ach so, ja. Sollten eigentlich heute, also wo wir aufnehmen, am 1. August in Kraft treten, schaffen sie nicht bei den Behörden in den Staaten, also administrativ eher so logistisch, was weiß ich, jetzt sollen die halt ein paar Tage später kommen, aber
wer weiß, was nächste Woche wieder ist, ne? Aber eins muss man nach all dem, finde ich, wenn wir so über den Deal sprechen, eins muss man wirklich sagen.
Was muss man sagen?
Na, dieser Deal, ne?
Ja.
Der ist echt nicht klein.
Probably the biggest deal ever reached.
It is. It's a huge deal.
Yeah.
So again, congratulations and many thanks.
Thank you very much.
Thank you.
Hast du das verfolgt mit Laura Dahlmeier, ehemalige Biathletin, die in Pakistan im Berg verunglückt ist und gestorben ist?
Ja, ja, klar.
Laura Dahlmeier, 2x Gold bei Olympia gewonnen, 7x Weltmeisterin im Biathlon, eine der erfolgreichsten deutschen Wintersportlerinnen ever. Hatte, also hatte ihre Karriere schon beendet und quasi
ein paar Jahren schon,
ja, zur Bergführerin umgeschult, war in Pakistan klettern mit einer Expedition auf knapp 6000 Meter Höhe. Und dann gab es einen Steinschlag. Ja. Dahlmeier wurde getroffen,
ja,
und war wohl sofort tot. Kletterpartnerin, die dabei war, hat versucht, irgendwie zu ihr rüberzukommen. Aber das Gelände war zu krass. Fielen auch weiter Felsbrocken runter. Und wie gesagt, es wäre wahrscheinlich für eine Rettungsaktion wohl eh zu spät gewesen. Also es ist wirklich, wirklich traurig.
Wir müssen noch einmal kurz über Gaza reden, bitte.
Ja, es vergeht ja irgendwie auch keine einzige Woche, in der wir nicht noch mal kurz über Gaza reden müssen. Ne? Also was, aber worüber denn jetzt? Über die Hungersnot, über die Luftbrücke für Gaza, an der Merz sich beteiligen will, oder darüber, dass Großbritannien jetzt im Gegensatz zu Deutschland Palästina als Staat anerkennen will? Also es gibt ja eine ganze...
Ja, alles wichtig, aber ich fand eine Sache wirklich sehr bemerkenswert, die in dieser Flut von Nachrichten aus Israel und Gaza fast ein bisschen untergegangen ist, nämlich diese New Yorker Erklärung zur Zwei-Staaten-Lösung bei der UN-Konferenz Mitte der Woche.
Ja, habe ich gelesen. Ja, das, also das Bemerkenswerte ist ja, dass das von arabischen Staaten kam, ne? Dieses Papier oder ja, was das war.
Also es ist ja UN-Konferenz New York, es wird unglaublich viel geredet, unglaublich viel verabschiedet, vieles davon kriegen wir auch gar nicht mit und es ist irgendwie, folgt alles so einem Protokoll, aber jetzt, pass auf, 17 arabische Staaten fordern das Ende der Hamas-Herrschaft im Gazastreifen. Ja. Da sind Ägypten, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien dabei, die Türkei ist dabei und die sagen alle, und das ist wirklich historisch, das gab es noch nie, 17 arabische Staaten, die sagen, Hamas, gebt die Waffen ab, die ihr noch habt und löst euch auf. Ja.
Wobei sie an Israel auch Forderungen haben, ne? Also den Krieg beenden, sich aus Gaza komplett zurückziehen und auch die Siedlungsaktivitäten im Westjordanland beenden, um irgendwie zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu kommen.
Ja. Also der Vorschlag klingt halt so vernünftig, den die da gemacht haben und so wenig ideologisch getrieben, finde ich. Also somit das Vernünftigste, was man irgendwie so in letzter Zeit gehört hat. Dann schlagen die arabischen Länder, um das alles abzusichern, eine UN-Truppe vor. Also Krieg beenden, krass, Waffen abgeben, Grenzen einhalten und den jeweils anderen in Ruhe lassen, sage ich jetzt mal so ganz lapidar. Und die Vereinten Nationen sichern das ab. Da denkt doch jeder, der das jetzt hört, ja, so könnte man arbeiten. Das wäre vielleicht ein
Kannst
Weg.
Kannst du aber vergessen mit der aktuellen israelischen Regierung.
Ja, natürlich kannst du
also
das.
Also die haben an der Sitzung noch nicht mal teilgenommen und den ganzen Vorschlag dann empört zurückgewiesen, wie die Vereinigten Staaten übrigens auch.
Ja, Deutschland hat dem ja auch nicht zugestimmt. Ja. Ne? Also bloß keine Kompromisse. So, also Ironie aus. Das ist wirklich ein Drama.
War sonst noch was?
Ja, Katy Perry datet wahrscheinlich Justin Trudeau.
Echt? Im Ernst?
Den ehemaligen kanadischen Ministerpräsidenten.
Nein.
Die waren zusammen essen mit Cocktails und haben vom Teller des anderen jeweils gegessen. Und so habe ich bei ntv.de gelesen. Da gibt es Fotos von und Videos von. Und dann war Trudeau auch noch zu sehen auf einem Konzert von Katy Perry am Tag danach oder zwei Tagen danach oder so.
Nee, dann stimmt's.
Die sind beide gerade Singles.
Ey, bin ich froh, dass ich Boulevard Schröder an meiner Seite habe mit den heißesten News. Knallhart recherchiert, immer relevant.
Selbstverständlich.
Immer on point. Das war 7 Tage wach für heute. Die Redaktion hatte Fanny Michaelis vom RBB 24 Inforadio. Unsere nächste Folge gibt es sommerferienbedingt erst in 2 Wochen. Und dann widmen wir uns einem einzigen Thema, was uns schon länger beschäftigt, wofür wir uns dann mitten in den Ferien mal Zeit nehmen. Overtourism, also die Dynamik, dass Orte, Inseln, Regionen wie Venedig, Mallorca, Dubrovnik, die Kanaren von viel, viel mehr Menschen besucht werden, als für die Orte eigentlich gut sein kann.
Das in 2 Wochen von uns. Und wenn euch der Podcast gefällt, gebt uns gerne schnell eine Bewertung. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und wenn ihr bis zu unserer nächsten Folge was Spannendes zum Hören braucht, haben wir noch eine Empfehlung für euch, nämlich den Podcast Gerichtssaal 237. Da geht es um zum Beispiel illegale Autorennen, Auftragsmorde. Gerichtssaal 237 ist nämlich ein True-Crime-Podcast.
True-Crime, wer hätte es gedacht?
Neue Folgen alle 14 Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, sagen Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Und das letzte Wort bei 7 Tage wach haben niemals wir. Das hat immer ein Tier.
Heute?
Ich weiß es. Ich weiß es. Kann ja nicht anders.
Der Pavian.
Ja, natürlich der Pavian.
Aber wusstest du auch? Wusstest du auch, dass Paviane brandgefährlich sein können? Richtig gehend kriminell. Die können Autotüren öffnen und Handschuhfächer leerräumen. Die können dich regelrecht überfallen in Gruppen. Deine Taschen mitnehmen, die können extrem gefährlich zubeißen.
Das ist doch Populismus, was du da erzählst.
Nee, das Internet ist voll von Geschichten aus Südafrika oder aus Kenia. Die gehen sogar ins Hotelzimmer, wenn du die Balkontür offen lässt und rauben nicht aus.
Nochmal als Ausblick auf unsere Overtourism-Folge. Es ist noch ein Grund, keine Fernreisen mehr zu machen. Die brutalen Paviane.
Tschüss.
Tschüss.
So.
Weiß ich nicht.
Ja, doch.
War das denn eigentlich ein echter, war das jetzt ein echter Pavian oder was? Oder hast du das irgendwie nachgekait?
Ich sag's dir, die sind, das ist, das musst du gesehen haben.
Ja, muss ich gesehen, ich hab schon Paviane gesehen.
Nicht solche.
Nürnberg im Zoo.
Ja, deswegen müssen die da, damit die nicht so werden, weißt du, macht der Zoo, was er tun muss.
Hast du das mitbekommen mit diesem Fake-Botschafter in Indien? Das ist gerade wegen Paviane, die laufen ja in Indien auch durch die Gegend.
Nee, was?
Habe ich bei CNN gesehen. Was? Ein Typ, Inder, der in der Nähe von Delhi ja eine Botschaft aufgemacht hat, sag ich mal, von Ländern, die es gar nicht gibt. Voll geil. Saborga, Pulvia, Lodonia.
Das gibt es
oder
nicht?
So. Gibt es entweder gar nicht oder ist was ganz anderes, als er es ausgegeben hat. So, also hat er sich ausgedacht. So, hat sich Flaggen davon, also vermeintliche Flaggen vor dieses Gebäude gehängt, was der da bei Neu-Delhi gemietet hatte, hat Kennzeichen gefälscht, damit sein Auto, weißt du, nach so Diplomatenauto aussieht, auch mit so Fähnchen, an so einem kleinen Fähnchenhalter auf dem Kotflügel und so. Dann hat er mit Photoshop Bilder gemacht, dass das so aussieht, als würde der zig einflussreiche, weißt du, Politikerinnen und Politiker kennen und so. Und da muss man sagen, dann gab es tatsächlich Leute, die ihm das geglaubt haben.
Warum macht man dann?
Naja, wegen Geld. Also der hat einfach Leute betrogen, die ihm das geglaubt haben. Und das ist ja dann eigentlich tragisch, weil er denen halt Arbeit versprochen hat in diesen ausgedachten Ländern und hat dafür vorab offenbar Provisionen kassiert. So, die Leute haben ihm das teilweise geglaubt, weil das alles so offiziell aussah und vielleicht nicht alle in Indien, weißt du, so einen Bildungshorizont haben, dass sie das wissen, dass diese Länder möglicherweise nicht existieren. Und dann haben sie eine Razzia bei ihm gemacht und haben über $50,000 bei ihm gefunden.
Also ist das nicht ein ganz schöner Aufwand für so ein bisschen Betrügerei?
Also ich habe auch, als ich das gesehen habe, dachte ich, der muss es wahrscheinlich auch ein bisschen geil gefunden haben, die Botschafter abzugeben. Es gibt doch ab und zu mal so Hochstapler.
Aber das könnte noch was für uns werden später, dass hier alles nicht klappt.
Botschafter von Schragistan.
Ja.
In Deutschland bist du dann auch so schnell Reichsbürger irgendwie, ne?
Wenn
du
jetzt dann sowas anfängst.
Müssten wir irgendwie woanders. Die Botschaft von Schragistan in Pakistan.
Da ist dann so ein Binnenstaat-Spudese.
Ach, na gut. Mann.